meine Mitbewohnerin dann auch, ach, da musst du hingehen und ich fahre dich auch. Ich habe zu dem Zeitpunkt meine Ausbildung gemacht und war krankgeschrieben und sage ich, ja, ich kann da nicht hingehen. So, und sie sagt, das kriegt keiner mit, verstehst du? So. Ja, lol. Ich wusste auch gar nicht, für was gecastet wird.
Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und auch für dieses Jahr letzten Folge Homegirls. Und in meinen kühnsten jugendlichen Träumen hätte ich nicht gedacht, dass wir heute mit der tollsten Girlband Deutschlands, den Gewinnerin der ersten Popstars-Staffel und die mit beim Preis für Popkultur fürs Lebenswerk ausgezeichneten und ewig gut aussehenden Nadja und Jessie von den No Angels hier sitzen werden. Hallo!
Hallo!
Hi.
Herzlich willkommen! Also das mit dem ewig gut aussehend, oh mein Gott, was geht?
Ey, how do you do
voll.
It? What's your secret?
Ja, wir haben so eine Kryo-Schlafkapsel, verstehst du? Und dann so ein
ja,
halbes Jahr
mega.
Pro Jahr lassen wir uns einfach einfrieren und dann läuft das.
Ja. Oder wie alle Stars auf der Welt, die Topstars halt einfach Adrenochrom konsumieren.
Ach du lieber Gott, mal fangen wir direkt mit Verschwörung an. Ja, geil.
Was ist denn Adrenochrom, hä?
Ja, erzähl ich dir später.
Okay, erzählst du später, Jess. Danke.
Ja. Also ich will es kurz umreißen, um die Absurdität dieses Kommentars mal kurz
okay.
zu unterstreichen. Adrenochrom ist eine Sache, an die unser leider nicht mehr so korrekter Kollege Xavier Naidoo glaubt, nämlich ein Konstrukt, was in der Verschwörungstheorie von QAnon hochgebauscht wird oder aufgebauscht wird. Es heißt, dass die Stars und die Elite dieser Welt Adrenochrom konsumieren, was aus dem Blut von Kindern gewonnen wird, um halt ewig jung und
diese Geschichte, das ist Kinderblut. Ah, okay, Adrenochrom ist der Fachbegriff.
Sag das doch gleich mit dem Kinderblut.
Das Schlimme daran ist ja nicht, dass die sagen, es ist nur in Anführungsstrichen Kinderblut, sondern die Kinder werden in unterirdischen Katakomben gehalten, gequält, missbraucht, weil dann nämlich ja. die Niere oder irgendwas ein bestimmtes Hormon ausstößt und das ist es.
Mhm.
Das in Verbindung mit dem Blut. Woo.
Ah.
Yay!
Und es hat dann
und warum Jessica sich damit so gut auskennt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Xavier Naidoo spricht zum Volk. Aber es war auch total schön zu sehen, wie ihr beim Reaction-Video zum neuen Video von Daylight auch selber so dachtet, Alter, wie geil sehen wir alle aus. Und es war also es ist so schön gewesen, das dazu zu gucken.
Ja, das war auch krass, ne?
Das war wirklich toll.
Habt ihr das wirklich vorher nicht gesehen?
Nee. Ich habe es das erste Mal gesehen. Also wir haben es alle geschickt bekommen und hatten halt dann auch gleich gesagt, komm, filmt mal eure erste Reaktion. So, und jeder hat es dann bei sich zu Hause oder wo auch immer war gesehen und gefilmt. Aber ich muss dazu natürlich auch sagen, also natürlich, also wir sehen alle noch top aus und geben auch wirklich gut auf uns acht. Aber wir hatten halt auch wirklich mega geile Visagisten, Stylisten, mega gutes Licht. Und das muss man halt einfach auch dazu sagen. Also, dass man so nicht einfach so aussieht, ja, wenn man morgens aufwacht. Also natürlich ist
das... Doch, ich schon.
Also ich glaube, ich saß 5 Stunden in der Maske oder so, ja, also...
Nadja dropping the reality bomb upon us.
Fall.
Wollen wir mal ganz kurz festhalten, dass hier 3 Leipzigerinnen sitzen?
Ach, ja. Wie witzig.
Du wusstest das von Josi, oder wie?
Ja, Josi kenne ich ja schon.
Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen.
Genau.
Star Connection in Leipzig, look at you, okay? I'm sorry, I'm not part of the game. Und seid ihr gerade schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung? Irgendwie hat unser Management gesagt, wir sollen uns Kekse und irgendwas in die Kamera stellen. Ich habe mir extra
Ich habe hier einen Weihnachtspullover an.
Stark.
Warte, ich zeige euch meinen Special.
Ein Glas Wasser.
Geil, ich bin so gar nicht in Weihnachtsstimmung. Mir gibt's nichts Weihnachtliches, gar nichts. 0,000.
Du siehst einfach festlich
ja,
aus.
Das sind
du
meine
siehst
Haare, einfach festlich die sind aus. Immer festlich.
Aber was ist euer Lieblingsweihnachtssnack? Ganz kurz.
Also ich backe ganz selten Plätzchen oder so. Natürlich früher, als meine Tochter noch klein war, haben wir das schon gemacht und sowas. Aber dann irgendwann jetzt nicht mehr. Sie kümmert sich auch um die ganze Weihnachtsdeko. Ich halte mich da komplett raus. Und Lieblingsplätzchen? Vanillekipferl.
Oh, liebe ich.
Und meine Cousine, die macht so geile Vanillekipferl und die macht auch so diese, wie heißen die denn, diese Champagnerkugeln und Eierlikörkugeln und sowas. Junge, die kann das Vanille. Und dann schickt die mir da immer so ein Paket. Danach bin ich zwar 30 Kilo fetter, aber es hat sich gelohnt.
Vanillekipferl, diese Sensation, dass die so im Mund so zerfallen. Voll. Sorry, aber das ist das geilste Mundgefühl.
Nee, die zerfallen einfach, weil die trocken sind. Ich finde, es geht gar nicht.
Ja, das ist so geil. Es ist halt geil. Es ist halt trocken und butterig gleichzeitig und es ist einfach so.
Ich finde es auch gut.
Sie zerfallen so stark.
Nadja, was bei dir?
Ja, ich bin ja seit über 2 Jahren jetzt vegan und eigentlich kann man auch alle möglichen Plätzchen auf vegan machen, aber ich bin viel zu faul zum Backen. Und gehe auch immer zu meiner Mama zum Essen und dann, weil die mit so vegan überfordert ist, es ist mein momentanes Lieblingsessen Rotkraut und Knödel.
Geil.
Aber ist geil, ich liebe es.
Guter Snack auch.
Und Salat.
Guter Snack.
Klassischer veganer Weihnachtsmove, einfach immer die Beilagen essen. Ich habe hier ein Wasser in einer Teetasse, weil ich habe leider keine Zeit mehr gehabt. Und meine Mutter hat Marmul gemacht. Das sind arabische Plätzchen sozusagen, die gefüllt sind mit Datteln.
Wie lecker.
Die Datteln schmecken, aber die Datteln, also ein Kollege war letzte Woche bei mir und der hat davon eins gegessen und er so, boah krass, diese Nutella-Füllung ist so heftig, wie dicker das sind Datteln.
Okay.
Also das nasche ich heute. Ich bringe mich jetzt in Weihnachtsstimmung, denn das, liebe Freunde, ist unsere letzte Sendung vor dem neuen Jahr und vor Weihnachten. Deswegen heute easy und festlich und wir haben natürlich, wie wir es euch schon länger versprochen haben, beziehungsweise uns, wir haben das uns versprochen, jetzt die No Angels am Start. Und wir wollen unbedingt mit euch über eure Vergangenheit, aber natürlich auch über eure Zukunft sprechen, aber wir fangen bei der Vergangenheit an.
Okay.
Ich habe irgendwie Bock zu wissen, was war eure jeweilige Motivation, zu diesem ersten Popstars-Casting zu gehen und wie hat sich das angefühlt?
Keine. Ich habe die Werbung gesehen im Fernsehen und die Werbung war für Berlin und ich dachte mir, ach Mensch, krass, Berlin, wenn es sowas mal in Frankfurt gäbe und dann beim nächsten Werbeblock, ich weiß gar nicht mehr, ob ich geguckt habe mit meiner Mitbewohnerin damals, kam dann die Werbung für Frankfurt und da dachte ich mir, ach, siehst du mal, so. Und in dem Moment hat dann meine Mama angerufen und hat gesagt, da gehst du doch hin und bla bla bla. Und meine Mitbewohnerin dann auch, ach, da musst du hingehen und ich fahre dich auch. Und sag ich kann da nicht hingehen, weil ich bin krankgeschrieben. Also ich habe zu dem Zeitpunkt meine Ausbildung gemacht als Reiseverkehrskauffrau und war krankgeschrieben. Und sag ich, ja, ich kann da nicht hingehen. So, und sie sagt, das kriegt keiner mit, verstehst du? So, also so eine wirklich krasse Motivation, wie ich will jetzt auf der Bühne stehen und ich will im Rampenlicht und ich will Sängerin werden und so gab es bei mir nicht. Ich wusste auch gar nicht, für was gecastet wird. Ich habe keine Ahnung.
Ich will den Job eigentlich nicht, aber ich bin trotzdem hier.
Ja, ich war halt neugierig, ne, so.
Und wie hat sich's dann angefühlt? Wie hast du diese Erfahrung erlebt?
Ach, ich fand's ganz schrecklich, weil ich war so, ich habe ja keine Ahnung von nichts gehabt, ne? Also ich habe irgendwie hatte lauter so Hustenbonbons im Mund, meine Zunge war ganz rot verfärbt, ich habe da meine Haare, ich hatte mein Haargummi ist gerissen, meine Haare waren explodiert und ich sage immer, ich habe geklungen wie so eine Ziege, ich kann mir das selbst auch nicht anhören. Ich bin immer so, oh nee. Und das war alles irgendwie ganz, ganz weird für mich, weil da waren teilweise auch Leute, die waren so gestylt und die wussten halt, worum es geht. Also ich kam dann irgendwie in die nächste Runde und dann kam ich irgendwie wieder auch in die nächste Runde und dann habe ich erst erfahren, wofür überhaupt tatsächlich gecastet wird. So.
Würdest du das Material, also ich habe das gesehen, weil du in der Fernsehsendung auch gesagt oder in so einer Talkshow auch erzählt hast, dass du immer Schiss hast, dass das in den Matz gleich als Einspieler mit reinkommt.
Ja,
genau, so aus den Gründen. Aber wenn du dir wünschen könntest, dass das von YouTube verschwindet, würdest du das wollen?
Ach ja, das wäre toll. Ja, das wäre super. Ja, oh, ich finde das so schlimm. Ich will mich so nicht sehen, ey. Ganz im Ernst. Ich meine, man verändert sich ja auch so. Im Laufe des Lebens verändert man sich ja auch. Und das ist so, ich gucke mich da an und ich erkenne mich gar nicht wieder. Also ich will mich da so, das ist einfach die allerschlechteste Performance, die ich je in meinem Leben abgegeben habe. Ich will das einfach nicht da haben.
Okay, enough now.
Ja, okay.
Ich fand dich so toll und so süß und so schön da. Mann, Mann, Mann.
Aber man muss ja auch sagen, dass diese ganze Produktion, es war ja wahrscheinlich RTL 2, ne, wo das, oder welcher,
ja,
welcher,
ja.
Na, ja.
Ja.
Das sieht halt auch alles so super günstig aus. Fast irgendwie so ein bisschen schäbig irgendwie, so als wäre noch nicht so viel Kohle da gewesen,
ja,
sich eine schöne
so.
Beleuchtung hinzustellen. Und dann gucken die ganze Zeit, die Jurorinnen, auf diesen kleinen Bildschirm, ob ihr so
kamera-affin
seid.
Warum
und
haben die das gemacht?
Weil man telegen ist. Deswegen schaut man auf die, haben die auf diesen Bildschirm.
Ja.
Aber ich muss sagen, ja, das stimmt. Es war im Gegensatz zu dann vielen anderen Staffeln oder auch anderen Casting-Formaten später im Vergleich low budget. Aber es ging bei uns in der ersten Staffel wirklich ums Wesentliche. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also das war gar nicht so die am besten aussehen, am besten gestylt sind und so, die kommen dann weiter, sondern die haben wirklich ganz, ganz genau geguckt. Natürlich Stimme, Performance, die haben aber auch geguckt, Charakter, wer passt zusammen, wer harmoniert, wer hat welche Eigenschaften, sind die teamfähig, sind die nicht teamfähig und so weiter. Und es waren ja auch jetzt keine, also auch in der Jury bei uns jetzt so keine Promis oder so, sondern es waren wirklich Leute aus der Branche, die sehr, sehr, sehr viel Erfahrung hatten. Mal ganz abgesehen davon, dass es eine strange, trashige Zeit war und das irgendwie sehr billo aussieht, war es aber doch so von der Herangehensweise sehr, also von der Qualität sehr hochwertig.
Mhm. Das habe ich mir witzigerweise auch gedacht, ja.
Ja, es war ja damals noch, vor allem die erste Staffel war ja eigentlich eine Doku. Also da hat es ja keinen Showcharakter gehabt. Später ging das ja immer mehr rüber zur Show und zu irgendwie Geschichten und so. Und das war halt eine Doku. Man wollte zeigen, wie das eigentlich alles vonstatten geht. Und das ist halt nun mal so. Es ist halt nicht alles glamorous. Ne?
Und was ich auch schön daran fand, ist, dass man nicht das Gefühl hatte, dass untereinander so Stress angezettelt wurde unter
genau.
den Teilnehmerinnen. Also es war irgendwie so liebevoll und jeder wurde so porträtiert, aber es sah halt auch, ja, irgendwie nicht so geile Möbel da drin und so, wie man es heute machen würde.
Ja.
Aber voll guter Punkt. Ja, es sah auf jeden Fall, hat man gedacht, dass die JurorInnen wissen, was sie da tun.
Nadja, wie war es denn bei dir, dieser Anfangsprozess?
Ja, ein bisschen anders und ein bisschen ähnlich, so beides. Also ich habe es nicht in der Werbung gesehen, ich wusste gar nichts von diesem Casting, ich hatte gar kein Kabelfernsehen oder sowas. Und ich war auf einer Bandprobe am Abend vorher und habe da mit einer Sängerin und einer Band zusammen gespielt. Und dann meinte sie zu mir, dass morgen ein Casting stattfindet im Frankfurter Savoy Hotel und die wollen eine Girlgroup casten und ich soll da unbedingt hingehen, weil sie glaubt, ich würde da voll gut reinpassen. So. Und ich war so, okay, Casting, was ist ein Casting? Ich hatte so gar keine Ahnung von nichts. Und ja, vorsingen. Ich so, ach so, okay, na dann. Und
geil.
Genau, und dann wollte ich am nächsten Tag losgehen und zum Casting und hatte mich halt hübsch gemacht und so ein bisschen Wimperntusche drauf gemacht und so und wollte losgehen und dann wollte ich gar nicht los, weil irgendwie mein Baby zu Hause war und meine beste Freundin war dann da und hat gesagt, jetzt geh schon und ich pass auf und so und ich so, na gut. Und dann bin ich dahin und ich war eigentlich voll tiefenentspannt, weil ich muss sagen, ich war früher schon sehr selbstbewusst, was mein Singen betrifft. Also jetzt nicht, dass ich dachte, ich bin die krasseste Sängerin der Welt, aber ich habe viel, viel gesungen und habe viel positive Resonanz bekommen und ich habe es immer geliebt zu singen, einfach so. Und dementsprechend war ich total locker und entspannt. Und dann kam ich irgendwie da an und sah diese ganzen Mädels so mit so pinken Schlangenhosen und pinken Cowboyhüten, so richtig so. Ich so, wow, was ging hier ab? So. Und dann durfte ich auch irgendwann vorsingen und es lief auch gut. Und dann wurde man ja gleich zu diesem Recall gerufen. War das noch am selben Tag? Nee, das war am nächsten Tag.
Nee, das war am nächsten Tag.
Ja.
Und dann hatte man so ein Gruppending noch am
genau.
nächsten Tag. Und da waren wir schon zusammen in
genau.
einer Gruppe.
Da waren wir schon gleich zusammen, haben hier Wannabe gemacht von
Ja, und wir
Spice
waren
Girl.
Natürlich beide Mel B.
Natürlich, ist
natürlich.
Ja klar. Ja.
Das war auch die Zeit, da waren Oberteile in, also ich bin ja jetzt nicht so viel jünger und das ist auch so ein bisschen meine Zeit gewesen, wo so rückenfreie Oberteile mit so ganz kleinen, dünnen Striemen und unten waren die so dreieckig zum Schritt hin. Und jeder, und das ist mir auch in der Show aufgefallen, dass ganz viele Girls diese Oberteile anhaben.
Ja.
Und ich hoffe so sehr, dass es kein Revival davon gibt, weil es ist furchtbar.
Ich hoffe voll, dass es ein Revival davon gibt.
Echt? Oh übelst geil. Es ist wirklich übelst geil.
Ich hatte natürlich auch eins. All of my best parts are gonna be seen einfach.
Das ist auch geil. Ich glaube auch, das kommt wieder, weil es gerade 90er so in... Und das kommt bestimmt, und ich habe es auch schon gesehen, so teilweise wieder, diese Schmetterling-Oberteile, die so rückenfrei sind und geschnürt werden, so, es kommt schon so langsam, ja.
Also die Oberteile finde ich schon okay, aber wenn, ich hoffe nicht, dass diese Jeans, diese wirklich, diese Low-Cut-Jeans wieder kommen, wo du so knapp überm Schambein hört die Hose auf, ey.
Nee, wow, das machen wir streikig.
Der Oberkörper 3 Meter lang, das ist schrecklich.
Ich hatte auch immer das Gefühl, keine Ahnung, ob ich irgendwie eine hohe Kimme habe oder so, aber ich hatte echt schnell das Gefühl, dass wenn die Hose so tief sitzt, dass man einfach immer schon den halben Arsch gesehen hat.
Immer.
Ohne dass ich was dafür konnte. Und irgendwie war ich noch nicht bereit, den Tanga so weit hochzuziehen, dass da alles verdeckt ist. Ja, ey, ich bin auch rumgelaufen. Also das heißt auch, ihr nicht, aber ich sah aus.
Oh doch, wir schon.
Oh doch.
Dafür gibt's Beweise.
Ja, da gibt's leider viele Beweise. Wie schrecklich dieses Jahrzehnt war.
Wie war das? Hattet ihr damals Stylisten und so? Oder wie?
Tatsächlich auch.
Und die haben das zu verantworten? It was not you.
Also man muss sagen, wir hatten Stylisten für besondere Anlässe, Videodrehs, Fotoshootings, große Auftritte, große Fernsehgeschichten. Aber wir waren ja eigentlich, keine Ahnung, 300 Tage im Jahr unterwegs. Und da hatten wir jetzt nicht immer Stylisten. Also haben wir meistens dann so bei diesen ganzen Sachen einfach unsere Jeans und Oberteile getragen, die wir in unserem riesen Koffer dabei hatten. Genau, aber das waren auch viele Teile, die wir mal so bekommen haben von den Stylisten. Aber auch wirklich sehr, sehr, sehr viel so unsere privaten Klamotten, was wir so zusammen mischen konnten. Es war so eine bunte Mischung aus Stylisten und wir. Und es war wirklich auch eine komische Zeit, oder? Ich meine, es war ein komischer Style in dieser Zeit.
Komischer Style. Meine Tochter, die ist ja jetzt mittlerweile 18 und... wenn sie sich die Bilder oder sowas anguckt und ich sagte mal, Mama, ey, was habt ihr euch nur dabei gedacht? Ich so, ich weiß es nicht, sei still. So. Also war schon wirklich eine komische Zeit.
Das war cool.
Das kann man jetzt auch nicht sagen, das ist cool.
Na, ich finde, in der Zeit war das schon cool und war das schon passend. Also heute würde ich das so nicht anziehen wollen, viele Sachen. Aber manche Sachen finde ich auch immer noch total cool von früher. Es ist ja jetzt anders, ne?
Nadja, du hast gerade was wirklich Interessantes gesagt. Du hast gerade gesagt, 300 Tage im Jahr unterwegs.
Ja, stimmt, doch. Ne? Locker.
Also in den zig Interviews, die ihr gegeben habt, ist ja einfach eines ganz klar hervorgekommen, nämlich, dass ihr massiv überfordert wurdet und dass es einfach bis zu einem Grad gegangen ist, wo ihr nicht mehr konntet. Im Vergleich zu heute, ihr seid ja sicherlich auch jetzt mit Sony BMG einfach an einer anderen Stelle, was das Gefühl des MusikerInnen-Daseins betrifft. Und wir kennen ja auch viele, viele KünstlerInnen und wissen, wie Management-KünstlerInnen zusammenarbeiten mittlerweile funktionieren. Das klang sowas von fremdbestimmt. Alles, was man darüber gelesen hat, wie ihr damals 2 Flüge am Tag und ihr müsstet um jede Stunde Schlaf kämpfen. Wie war das?
Naja, du musstest auf der einen Seite natürlich darum kämpfen, ne? Dann ging es dann irgendwie auch darum, dass wir immer zum Beispiel ganz kurz vor knapp irgendwo losgefahren sind, damit wir ja noch ein bisschen länger schlafen können oder so. Aber es gehören ja immer 2 Seiten dazu, ne? Also wir sind ja keine kleinen dummen Schäfchen gewesen. Wir haben das schon ganz bewusst gemacht und wir haben natürlich auch zu den Sachen Ja gesagt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, nein, wir wollen das nicht und dann standen die mit einer Peitsche hinter uns. Aber du weißt halt auch erst, wenn dein Akku leer ist, wenn er leer ist. Ne? Das kannst du im Vorhinein ja nicht wissen und auch nicht sagen. Ne? Wer weiß, wie das alles gelaufen wäre, wenn wir uns in manchen Sachen zurückgehalten hätten, whatsoever. Mhm. Aber das ist halt so, ne? Shoulda, woulda, coulda.
Was ich mich da auch so gefragt habe, ist, auch in dieser Zeit, wie sehr gerade so von Management-Seite euch auch so ein Image aufgezogen wurde und wie viel davon ihr selber mitentschieden habt oder vielleicht war das auch gar kein Image. Also ich habe das Gefühl, ihr habt nach außen hin immer einen sehr krass starken Zusammenhalt gehabt und dass es auch auch so Teil des Images ist. Und dass ihr ja aber vier total unterschiedliche und ja auch übelst krass so reale Persönlichkeiten seid. Also einfach so stabile Leute. Und dieses Image ist aber ja so sehr engelsmäßig gewesen auch, ne? Und sehr weiblich und so.
Ja, halt ohne Ecken und Kanten irgendwie.
Genau. Gab es da irgendwie Konflikte zwischen euch und dem Image? Also, dass ihr euch manchmal gedacht habt, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit saufen, nicht so viel über, weiß nicht, nicht so viel rummachen in der Öffentlichkeit oder so. Wisst ihr, was ich meine?
Okay, also ich fange nochmal von vorne an.
Ja.
Also ich denke, das Image, was viele Leute von uns hatten oder haben, das ist ja auch eine Projektion, die sie selbst haben an uns. Also wir waren einfach super jung, wir waren ja noch Girls, kann man ja wirklich so sagen. Also ich war da gerade 18 und also alle so zwischen 18 und Anfang 20 irgendwie. Da ist man ja super jung, wir waren so richtig babymäßig. So haben wir ausgesehen, ne? Und dementsprechend, wir waren auch süß, wir waren auch lustig, wir waren auch nett. Wir waren sehr herzlich miteinander und mussten das auch sein. Also wir mussten auch zusammenhalten und wir haben ganz schnell begriffen, so okay, wir sind irgendwie alle im selben Boot und wir müssen zusammenhalten, so sonst gehen wir alle unter. Und das war glaube ich, so ein Überlebensinstinkt von uns allen. Und das war auch nicht gespielt und das war auch kein Image. Das ist sehr schnell, sehr stark zusammengewachsen. Genau. Und wir haben eigentlich sehr früh, fing auch dieses Image an zu bröckeln, in Anführungsstrichelchen, weil es war ja nie ein bewusstes Image, was man sich aufgebaut hat, sondern eher das, was Menschen in einen projizieren. Und dann kamen irgendwie mal da die ersten Schlagzeilen und dort die ersten Schlagzeilen. Dann waren alle ganz schockiert. Oh mein Gott, sind ja wirklich die No Angels. Hilfe. So. Und ich weiß nicht, also ich früher, wenn die Vanni und ich da irgendwie auf irgendeiner Party waren und getrunken haben oder so, also da gab es überhaupt keinen. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir hier nicht okay. unser Image beschmutzen und dass hier keiner was mitkriegt. Also ganz im Gegenteil. Das Problem war einfach nur, dass wir meistens immer am nächsten Tag wieder irgendwo hinfliegen mussten und dann nie so lange da bleiben konnten. Aber wenn, also nee, wir waren wirklich keine Kinder von Traurigkeit und auch sehr unterschiedlich, muss man auch sagen. Also Sandy war schon immer so eine Person, die nicht trinkt, die jetzt nicht so, also ist dann auch mal mit Tanzen gekommen oder so, aber ist jetzt nie so durchgedreht oder abgestürzt oder so. Und dann ein paar andere von uns sind da schon ein bisschen wilder gewesen. Aber das war kein Image, was uns von außen gegeben wurde, das wir nach außen zeigen mussten, sondern ich glaube, das ist eher das, was die Leute gerne gesehen haben oder sich halt so vorgestellt haben, wenn sie uns zusammen gesehen haben. Aber wir haben ja immer gesagt, wir sind die No Angels. Und wir haben auch einen Song rausgebracht, der so heißt, There's no angel inside
yes.
me, it's all in your mind. So, also,
yeah.
What you get, boy, ain't what you see, ain't that a surprise. Also das ist wirklich, wir haben damit nie irgendwie, daraus nie ein Geheimnis gemacht. So, das ist ja auch Blödsinn zu glauben, dass eine junge Frau irgendwie engelsgleich ist. Das ist ja wirklich blödsinnig. Also.
Ich glaube, es hat doch tatsächlich auch mit Glück zu tun gehabt, dass man so gut miteinander flowen konnte. So, na klar, ist wir in jeder Stresssituation ist, da geht jeder anders damit um, dann ist man auch mal gereizt und na klar hat es auch mal geknallt. Also es ist ja, wenn man immer aufeinander hockt, dann ist das auch so. Das ist in jeder WG so, klar. Das ist in jeder Familie so. So war es einfach. Aber wir hatten trotzdem das Glück, dass wir alle das Verständnis für die Band hatten. So, und da dementsprechend gut geflowt sind, ne?
Nadja, du warst ja zu dem Zeitpunkt schon Mutter. Wie wurde denn während der Phase, in der ihr so aktiv wart, mit dir als Mutter umgegangen?
Ah, schwierig. Also es ist echt schwierig, weil es konnte halt, glaube ich, niemand nachvollziehen, weil ich die einzige Mutter war. Und es wurden mir auch am Anfang andere Versprechungen gemacht. Also ich habe ja ab am Anfang, als wir nach München zusammengezogen sind, habe ich mein Kind mitgenommen, weil mir gesagt wurde, ich kann mein Kind mitnehmen und bekommen noch eine Tagesmutter und so weiter und so fort, dass das alles miteinander vereinbar ist. Und so nach 2-3 Monaten habe ich gemerkt, oh mein Gott, das geht alles gar nicht miteinander klar.
Nee.
Und dann haben meine Eltern die Kleine abgeholt. Es war von mir im Endeffekt dann als auch meine Entscheidung, in der Band zu sein, in der Band weiterzumachen. Und es war halt nicht einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Und es war auch einfach eine extreme, ich hatte einfach auch eine extreme körperliche und psychische Belastung die ganze Zeit. Es war schon sehr anstrengend. Ja, genau. Aber ich dachte halt irgendwie auch immer so, ich habe ja, also Gott sei Dank, wirklich ganz, ganz tolle Eltern und wir sind sehr, sehr eng miteinander. Wir sind dann auch alle wieder zusammengezogen, dass wir alle so unter einem Dach wohnen und so ein Big Family mäßig. Mhm. Aber ich habe halt irgendwie auch immer so gedacht, ja, ich fühle das irgendwie auch so für meine Kleine und ich war ja auch so jung damals und ich dachte, und es war auch eine ganz andere Zeit damals und ich dachte irgendwie so, ja, das tue ich auch irgendwie für sie und dann kann ich immer eine gute Schule oder keine Ahnung, kann ich ihr irgendwie mal was Tolles kaufen oder so. Also ich kam ja auch so aus dem Nichts damals und in Anführungsstrichen aus dem Nichts, wenn man das so in Deutschland sagen kann. Also mein großer Traum, bevor ich bei No Angels war, ich bin in so einer ganz kleinen Wohnung mit meiner Tochter gewohnt und ich habe dann immer so geträumt, oh, irgendwann kann ich mir mal coole Möbel kaufen, so, also so wie sich das jeder wahrscheinlich wünscht, ne, so, und es war dann so, also wie so eine Welle, die so über einen hinweg rauscht und es war eine mega tolle Zeit und ich möchte es nicht missen und ich bereue es auch nicht, ich bereue gar nichts, also ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zeit, aber alles hat natürlich auch Konsequenzen, also das ist halt so, ist auf jeden Fall so. Also ich habe gerade mit meiner Tochter auch erst wieder gesprochen und für sie ist es halt schon so, dass sie hat mich schon sehr, sehr stark vermisst in diesen ganzen Jahren. So, und dass meine Mutter und mein Vater teilweise mehr diese Elternfunktion hatten als ich, weil ich einfach nicht so viel da war wie meine Eltern. So, und ich bin froh, dass sie meine Eltern hatte, aber ich sag nur, es hat halt auch alles seine Konsequenzen. Es ist halt, wie es ist.
Es ist ja schön, dass du sagen kannst,
ja,
dass du das nicht bereut und nicht anders machen würdest.
Nadja, wie kommst du denn heute damit zurecht, wenn deine ja jetzt erwachsene Tochter solche Dinge zu dir sagt?
Ich komme damit gut zurecht. Also ich verstehe es. Also ich bin da reflektiert und ich bin froh, dass wir über diese Dinge auch mittlerweile langsam sprechen können, weil sie ja jetzt auch viel erwachsener und reifer ist. Als Kind hat sich sowas natürlich anders geäußert. So, da war sie irgendwie wütend oder stinkig oder drum gemault oder sowas. Und jetzt ist sie erwachsen und kann das halt irgendwie artikulieren, was sie denkt und was sie fühlt. Und ich bin da sehr dankbar für. Und ich glaube, auch ganz unabhängig von dieser Band, ist das sowieso so ein Thema bei sehr jungen Müttern, wenn die Großeltern da auch eine große Rolle spielen, also ich kriege das auch bei anderen mit, die jetzt nicht in so einer Band singen oder so eine Karriere haben und die haben auch ähnliche Probleme, dass man halt als Mutter sagt, das und das darfst du und die Großmutter sagt, nee, das darfst du nicht oder andersherum, ne? Und dass da so diese Rollen manchmal auch so ein bisschen verschwimmen. Also gerade bei so sehr jungen Müttern, ich war ja so eine Teenage-Mom, würde man ja so sagen. Und und ich bin ehrlich gesagt also einfach nur super froh und dankbar, dass ich einfach so tolle Eltern habe und dass ich diese tolle Tochter habe und dass ich diese tolle Band habe. Und also ich habe wirklich so viele tolle Geschenke und es ist ganz bestimmt nicht einfach. Ne? Also so ist ganz bestimmt nicht einfach gewesen und auch immer noch nicht manche Sachen. Aber trotzdem bin ich super dankbar für das alles, was ich bekommen habe. Ich bin echt ziemlich reich beschenkt worden.
Was war denn, als ihr mit der Band dann aufgehört habt? Waren ja unterschiedliche Zeiten auch für euch. Ist ja nicht jeder gleichzeitig aus der Band raus. Ist dann eher so ein Druck abgefallen? Und wie groß war auch, also ich kenne das nur so von Tour, wenn man so 2 Monate auf Tour ist und nach Hause kommt und schon in so ein Loch fällt. Wie ist es nach so einer Auflösung?
Also bei mir war es ja so, ich war ja schon vorher draußen und natürlich bin ich aber da trotzdem auch so ein kleines Loch gefallen. Ne? Es gab ja viel, viel zu verarbeiten. Es gab ja viel irgendwie, was sich abgespielt hat in den Jahren davor, weil man einfach keine Zeit hatte zu reflektieren und es kam dann alles auf einmal. Gott sei Dank hatte ich aber noch meine Tochter, die mich dann also nicht unbedingt abgelenkt hat, aber die das schon so ein bisschen abgewehrt hat, dass jetzt wirklich alles komplett auf mich draufgefallen ist. Also ich konnte nach und nach viele Dinge verarbeiten und es ist natürlich bei Nadja jetzt nochmal was ganz anderes, weil da hat sich halt einfach die Band irgendwie dann komplett aufgelöst. Aber ich muss sagen, für mich persönlich schließt sich dieser ganze Kreis erst jetzt. erst in diesem Jahr, als wir alle wieder zusammen waren. Dann werden vielleicht viele Dinge klarer oder dann, da ist einfach, ich persönlich habe Closure erfahren in diesem Jahr.
Ja, also das ist schon immer ein bisschen strange, also so wie du es auch gerade gesagt hast, ich habe das auch nach jedem Konzert eigentlich schon, dass irgendwie im Hotelzimmer sitze und dann so alles ist voll laut und hell und dann sitzt man irgendwann so im Hotelzimmer und ist so, also es ist sowieso so eine Sache, mit der muss man lernen, irgendwie klarzukommen in diesem Job.
Es ist ja eigentlich, es fühlt sich an wie Liebeskummer, wie so ein richtig krasser Herzschmerz, finde ich. Ja. Man kann das gar nicht, also geht mir das.
Ja, ich kann das verstehen, ich verstehe, was du meinst. Bei manchen ist es mehr, bei manchen weniger. Ich bin auch so eine Kandidatin, die das dieses stark spürt. Also ich war erstmal sehr erleichtert. Ich war einfach froh, erstmal Ruhe, ne, so. Und dann habe ich mich aber auch ziemlich schnell in die Arbeit gestürzt. Also ich habe dann Songs geschrieben, habe ein Album gemacht und habe dann auch so mein Solo-Ding gemacht. Das waren auch so 1-2 Jahre, da war ich super busy. Genau, und dann ging es ja schon wieder weiter. Dann hat Lucy schon angerufen, Nadi! Ey, wollen wir nochmal?
Ja, erzählt mal von diesem Tag. Das war ja ein bisschen überraschend, oder?
Wir hatten einen Security eigentlich von Anfang an. Der Markus, der ist auch heute immer noch mit uns zusammen irgendwie unterwegs. Und das ist einfach auch ein guter Freund. Ja, also das ist, glaube ich, die Person, die am meisten von uns weiß. Und, der war mit Lucy unterwegs und war dann später auch mit mir unterwegs. Und der hat dann so um die Ecke, so, wir saßen dann da so und dann sagt er, du, sag mal hier, würdest du jetzt vielleicht noch mal wollen oder was? Ich so, wieso, hat dich die Lucy geschickt oder was? Und er so, ja, hat sie gemacht. Sie so, ja, sag ja, ich rufe die Lucy an. So.
Hattet ihr gar keinen Kontakt in der Zwischenzeit?
Also mit Sandy hatte ich immer irgendwie Kontakt, aber generell kann ich es ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Ich habe immer mal wieder... Mit Lucy, also ich weiß es nicht.
Ich auch nicht. Ich habe auch hier und da mal mit jemandem telefoniert, aber es war auch dann erstmal so, oh nee.
Also es war wirklich so, ihr wart erstmal wie Familie, die ganze Zeit aneinander kleben und dann nach der Trennung war es erstmal so ein, alle machen ihr eigenes Ding und man redet wenig miteinander.
Ja,
ich glaube, jeder war mit sich selbst, glaube ich, beschäftigt zu der Zeit irgendwie.
Ihr wart auch da immer noch sehr jung. Also wir reden gerade von, genau, du sagst so 2007. Da sind gerade 2-3 Jahre vergangen, wo jeder sein Ding gemacht hat, oder? War es viel mehr?
Nee,
2-3 Jahre, genau.
Also 2 Jahre,
genau. Anfang 20.
Stimmt, und dann haben wir uns in Frankfurt in einem Hotel heimlich getroffen.
Echt? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, du weißt das nicht mehr, ne?
Nee.
Und was ist passiert an diesem Tag? Ihr sitzt da zusammen im Hotelzimmer, wie dürfen wir uns das vorstellen? Was passiert da?
Ja, wir haben über Möglichkeiten gesprochen, was man machen kann, wie man zusammenkommen kann, ob wir es zu viert machen, ob wir das dann lieber gar nicht machen, weil Vanni da schon gesagt hat, sie möchte das nicht mehr. Ja, und dann war es irgendwie so, dass man dann halt angefangen hat, Pläne zu schmieden. Dann hat es irgendwie dann wieder angefangen und das weiß ich aber auch nur noch von Lucys Erzählung. Und zwar hatten wir gedacht, wir sind alle erwischt worden, weil als wir runtergehen wollten in die Lobby, waren ganz viele Pressevertreter da. Wir haben gedacht, irgendjemand hat Wind bekommen und die sind jetzt alle da wegen uns. Und es hat sich aber dann herausgestellt, dass irgendein Hollywood-Star da untergekommen ist.
Geil.
Und die waren alle wegen diesem Hollywood-Star da. Das wusste ich auch nicht mehr, das wusste Lucy. Also Lucy weiß, die ist so ein wandelndes Diary. Die weiß einfach, die weiß alles.
Und ihr wart dann ja nochmal, wie viele Jahre waren das? 4, 5 Jahre zusammen unterwegs, grob?
Wir haben 2010 im Mai haben wir so eine kleine Akustiktour gemacht und dann war es eigentlich schon vorbei.
Ja, also 3 Jahre so nochmal waren es.
Ja, so 3.
3,43.
3,21.
Also war Jussi gar nicht so weit weg mit 4.
Ja.
Hauptsache Nein sagen. Nein, 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 so war das nicht. Nein,
falsch.
Nein. Falsch.
Aber seid ihr denn erstmal ausgesorgt, dass ihr dann, also ich meine, wenn man so Musikerin ist, hat man wahrscheinlich immer so ein bisschen den Drang nach Musik, nach Bühne, nach irgendwas Kreativem. Aber hattet ihr prinzipiell da erstmal so weit ausgesorgt, dass ihr auch hättet sagen können, jetzt erstmal 10 Jahre Lenz machen?
Nee. Also ich hatte von Anfang an nicht ausgesorgt für Überleben. Also das stellt man sich ganz falsch vor. Es ist auch was anderes, als wenn man als Solokünstler irgendwo unterwegs ist oder ob man als Band unterwegs ist, zu viert oder zu fünft und dann noch, gerade auch am Anfang, noch viele andere mit partizipieren. Nee, also ausgesorgt, so richtig ausgesorgt hat niemand von uns.
Wie war das denn? Also ihr gewinnt Popstars, ihr werdet eine Band und wie viel haben, also wahrscheinlich haben die Leute, die die Band dann zusammengeführt haben, sehr lange sehr viel davon mitprofitiert und vielleicht sogar bis heute?
Oh, bis heute, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
Nee, bis heute nicht mehr. Die Rechte wurden ja jetzt auch abgekauft. Jetzt partizipiert jemand anderes. Ach ja, richtig.
Also im Prinzip kann man sich das so klassisch vorstellen. Die ProduzentInnen bzw. ErschafferInnen von Popstars haben sicherlich dann euch danach in ihrem Management gehabt.
Nee. Es ging eigentlich um den... Also es sind jetzt auch so interne Dinge, so rechtsinterne Dinge, über die wir jetzt auch gar nicht sprechen wollen. Aber natürlich waren damals, gerade in den ersten Jahren, da gab es dann den Fernsehsender, da gab es dann die Produktionsfirma, da gab es die Plattenfirma, da gab es das mehr. Also es gab einfach sehr, sehr, sehr viele Parteien. Jeder hat sich so ein bisschen natürlich was abgezwackt. Und wir haben natürlich sehr, sehr gut verdient, das muss man schon sagen. Also wir haben wirklich sehr, sehr gut verdient.
Das stimmt.
Aber es ist halt nicht so, wie viele Leute sich das vorstellen, dass man jetzt hier Millionärin ist oder so. Wenn man in Deutschland, so ist es jetzt auch nicht gewesen. Und dann, das ging ja 3 Jahre, dann war ein bisschen Pause, dann haben wir wieder 3 Jahre gemacht. Da waren die Einnahmen schon ganz anders, weil es natürlich auch ganz andere Zeiten waren. Also allein schon durch das Internet und die Digitalisierung hat sich natürlich auch wahnsinnig viel verändert. Also die Anzahl der Tonträger, die verkauft wurden, das kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Also wir hatten irgendwie unsere Daylight, irgendwie keine Ahnung, also es waren wahrscheinlich noch mehr, aber sagen wir mal 1 Million, ne, Verkauf von der Single. Und dann irgendwie beim dritten Album, No Angel, waren es dann irgendwie, also Platz 1, Nummer 1, irgendwie 100.000. Also so krasse Unterschiede sind es auch in Dimensionen. Ne? Also wir haben das ja alles miterlebt. Wir haben ja sogar D-Mark zu Euro noch miterlebt. Da hat auch viel Geld verloren, muss ich ja mal so sagen. Ne? So. Ja, Mann.
Ich glaube, ich hatte 6 D-Mark gespart. Wir sind zur Bank gegangen und ich habe 3 Euro bekommen und ich habe bitterlich geweint.
Ja, so ging es mit unserem Geld auch. Also nur, das war ein bisschen mehr als 6 Euro. Dann ist halt nur noch die Hälfte übrig, ne? So.
Und dann deckst du hoch.
Und irgendwie ist aber trotzdem eine Mark ganz schnell, hat es den Wert bekommen von, also so 1 Euro, 1 Mark war dann trotzdem wieder gleich. Aber man hatte nur noch die Hälfte so ungefähr. Aber wie auch immer, ist jetzt auch alles lange alte Geschichten. Es ist auch, eigentlich war es bei uns ganz normal, wie man sich das jetzt so normal vorstellen kann bei so einem Format. Wir hatten auch einen ganz normalen Künstlervertrag, wir hatten nie irgendwelche Knebelverträge, um was wir da immer gefragt werden und hören. Ich glaube schon, dass es bei vielen Leuten und Formaten danach so war bei uns. Wir haben einen ganz normalen Künstlervertrag, ganz branchenüblich, ganz normale Prozente, ganz normale Punkte.
Das ist voll selten. Das ist wirklich ehrlich selten. Also wir kennen ja einige Leute, die in so Formaten im Nachhinein waren, die einfach übertriebene Knebelverträge haben, die total auch die Maulkörbe aufgezwungen bekommen, die überhaupt über gar nichts sprechen dürfen, kein schlechtes Wort über das Format verlieren dürfen, über was im Hintergrund läuft und eben vor allem, dass sie unsagbar hohe Prozentsätze abgeben müssen von ihren Einkünften. Und deswegen, daher kam auch die Frage, vor allem, weil man eben das Gefühl hat, dass ihr, was heißt das Gefühl, es ist ja faktisch so, dass ihr diesen ganzen Weg natürlich erstmal geebnet habt. Und natürlich geht man davon aus, dass die Ersten, die es machen, es am schlechtesten haben von allen.
Nee, ich glaube, in dem Fall war das andersrum. Wir haben echt, es hat uns, und die Produktionsfirma, das war ja damals Tresor TV, die hat sich da auch sehr mit uns entwickelt, ne? Die hat viele neue Sachen ausprobiert, weil sie halt einfach auch Bock drauf haben. So ist, wie sehe ich gerade hier, so ist auch hier dieses When the Angels Swing oder so entstanden, ja. Also der Produzent der Sendung, der sah, hat was, ich weiß gar nicht, wie es hieß. Es war so ein anderes kleines Casting-Format. Es war nicht Star Search, es war irgendwas anderes, was er da gemacht hat. Und dann hatte er so ein großes Theater. Irgendwie, und da ist die Idee entstanden, mit uns das zu machen, ne? Und das sind halt so, wir haben dadurch auch wirklich viele Vorteile gehabt. Wir konnten viel machen, was die danach nicht machen konnten mehr.
Es ist aber doch ganz spannend. Also du hast Nadja vorhin das ja kurz angedeutet, dass die Rechte an eurer Musik ja bei der Sony BMG oder beziehungsweise von der Sony BMG dann aufgekauft wurden. Und dass ihr das aber gar nicht mitentschieden habt, sondern dass ihr darüber einfach nur informiert wurdet.
Richtig.
Wie kann das sein?
Weil wir keine Urheber sind. Also wir haben bei den Songs, wo wir mitgeschrieben haben, ist natürlich was anderes. Aber es ging ja jetzt vorrangig vor allen Dingen um die Songs von den ersten drei Alben, wo sehr, sehr wenig, also vielleicht eine Handvoll Songs irgendwie von jemand von uns geschrieben oder mitgeschrieben wurde von irgendwie... weil nicht 50 Songs
viel,
oder so
viel.
Oder noch mehr 60 Songs, ja. 60 Songs und genau, und weil das ist ja eine Urhebersache, wir sind ja die Interpreten, wir haben die Songs nicht geschrieben, also sind auch nicht in der GEMA dafür eingetragen und so weiter und so fort, was ja auch ganz normal ist, also in der Popmusik und nicht nur in der Popmusik, also einfach generell bei Sängern oder auch bei Rappern oder egal wo. Genau, und deswegen hat uns das gar nicht so, wir haben die Musik gar nicht produziert oder komponiert, deswegen sind wir da in erster Linie erstmal gar nicht so der Ansprechpartner. Genau, und wir haben dann eine Mail bekommen und haben dann halt erfahren, so, ja, hallo, hier ist die BMG, herzlich willkommen, schön, dass du jetzt hier bei uns dabei bist. Und ich war so, okay, ja, warum nicht?
Wie Spam. So.
Habt ihr dann die Sachen auch auf Streamingdiensten gehört?
Ja.
Wie hat sich das angefühlt?
Gemischte Gefühle. Also manche Songs denke ich mir, oh Gott. Also einfach, weil man ist ja auch immer so kritisch mit sich selbst. Also, oh Gott, wie singe ich denn da? Und also jetzt gar nicht, weil ich irgendwas scheiße finde, sondern weil ich mir denke, oh mein Gott, oh, das würde ich heute ganz anders singen. Und teilweise aber auch genau das Gegenteil, dass ich dann denke, oh krass, das war ja richtig, richtig gut. Und ich persönlich muss auch sagen, ich bin so eine, die irgendwie 20 Mal umgezogen ist und wo alle CDs irgendwann verkratzt und verschrammt waren. Ich habe die ganzen alten Sachen selbst gar nicht gehabt. Also ich bin überhaupt nicht so eine emotionale, leidenschaftliche Sammlerin, dass ich hier so voll viel No Angels Sachen habe. Und ich habe das meiste einfach wirklich nicht gehabt so. Und das erste Mal halt wieder gehört, selber nach 15 Jahren. Und dachte mir so, und dann ist mir wieder eingefallen, ach stimmt, den Song hatten wir auch, oh mein Gott, ja und der und oh und... Also es war crazy. Schön, es war crazy, ja.
Ja, das war eine tolle Reise irgendwie zurück in die Zeit. Und ich muss gestehen, ich habe bei einigen Songs dann, wo ich gar nicht dachte, dass die mich dann so berühren muss, hatte ich echt dann Tränen in den Augen, ja. Jetzt mal von Daylight abgesehen, aber wir hatten ja so, mein in Anführungsstrichen Hass-Song war ja immer der von der Staffel, dieses Go Ahead and Take It, ne? Was ja eigentlich auch unsere erste Single sein sollte.
Ich mag den.
Deswegen gesagt, mittlerweile.
The power, you've got the right.
Geile Aussage. Der Song hat eigentlich, das ist so richtig wirklich Girl Power, Frauenpower. Und der war von Anfang an mit dabei und der hat mich dann echt so gecatcht, ne? Und mittlerweile bin ich dann auch so. Doch, I like.
Ja.
Mag ich.
Ja, der ist auch cool. Aber den hatten doch dann diese Juicy. Die haben den doch dann irgendwann mal gesungen.
Nein.
Nein.
Der war bei uns auf dem Album. Niemand hat den gesungen.
Okay, na gut.
Nee.
siehst du, wenn ich mich mal schon erinnere, dann ist es falsch.
Es ist auch noch falsch.
That's my life.
Aber man muss ja auch sagen, das ist 20-jähriges Bandjubiläum habt ihr auch gerade. Also, das ist natürlich eine krasse Zeit und da liegt natürlich auch viel zurück, weit zurück von dem, was ihr da aufgenommen habt. Ne? Und das jetzt wieder zu hören, ist natürlich auch crazy.
Ja.
Was ich mich noch gefragt habe, ist, in den letzten 10 Jahren, was waren die geilsten Jobs, die ihr nach No Angels bis jetzt noch hattet?
Also ich habe damals, als ich 2003 aus der Band raus bin, ne, da hat sich bei mir natürlich eine Tür geschlossen, aber es haben sich viele andere aufgetan und ich habe so meine Liebe zur Moderation halt irgendwie gefunden und habe sehr viel Sachen gemacht und habe in der freien Marktwirtschaft gearbeitet, so irgendwie 7 Shows am Tag, Englisch, Deutsch. Das war stressig, aber war toll, weil es irgendwie sowas ganz anderes war und bin dann später, 2011, dann so zum Radio halt reingerutscht, ne? Und war erst bei Energy Rhein-Main und bin von da dann, da hatte ich zwei Sendungen, also einmal so irgendwie die Mittagssendung und eine Abendsendung und bin von da aus dann zu Jump. Und da bin ich aber direkt in die Musikredaktion rein, ne? Habe also viele Sachen gesprochen und das hat mir dann den Weg als Sprecherin dann auch irgendwie geebnet. Habe dann auch Hörspiele gesprochen und das ist so, das gefällt mir sehr gut und ich lieb's halt einfach in der Musikredaktion. Kann viele Leute treffen, viel Interviews machen mit irgendwelchen Stars, hab mit Ed Sheeran telefoniert.
Was war dein Liebstes?
Mein liebstes Interview, also mit James Arthur war ganz toll.
Oh, nice.
Und mit Nickelback, das war super witzig. Also das war eins der witzigsten Interviews, wir haben uns nur totgelacht. Gibt ganz, ganz tolle irgendwie Sachen, ganz tolle Leute, die ich irgendwie treffen konnte, treffen durfte. Und die haben dann immer von ihrem Radiopromoter immer gesagt bekommen, ach ja, und das ist die Jazz, die war mal hier und da und da. Und da war ein ganz anderes Vertrauensverhältnis da.
Nadja, was hast du so für Jobs gemacht in den letzten Jahren und was ist bei dir so richtig hängen geblieben? Was hat dir gut gefallen?
Also musikalisch habe ich ein paar Jahre so nicht so große Lust gehabt. Also besser gesagt, ich habe mein Abi gemacht, eine Ausbildung gemacht und nebenbei noch gearbeitet, Kind und so weiter, war viel zu tun. Aber ich habe dann angefangen auch mit verschiedenen Bands so Jams zu machen. Das war mega nice. Also mit der Swag Band hier in Berlin. Das war ja im Badehaus, war richtig, richtig nice. Da habe ich dann so meine ganzen Songs mit denen gespielt und es war echt mega. Wir haben dann auch so noch ein paar Auftritte gemacht. Dann habe ich angefangen, im Gospelchor zu singen. Die hatten dann auch super viele Auftritte. Und es war sehr, sehr emotional, weil ich weiß noch, dass ich irgendwie auf der Bühne stand bei unserem ersten großen Auftritt, wo ich dabei war. Also die hatten natürlich schon ganz viele Auftritte, aber ich war dann das erste Mal mit dabei. Und dann sind mir beim Singen so die ganze Zeit die Tränen runtergelaufen. Und ich habe so, weil das war so krass einfach für mich. Das war so krass.
Fühl ich komplett.
Und ja, mit denen waren wir dann auch mal Background von Mariah Carey, der Mercedes-Benz Arena, das war auch richtig nice, weil Mariah Carey ist ja ein riesen Idol von mir und ich glaube von jedem.
Hast du nicht bei deinem ersten Casting einen Song von Mariah Carey gesungen?
Genau, und dann stand sie da und hat Hero gesungen.
Crazy.
Und ich war so, I'm in heaven.
Geil.
Ja, und
was stand so auf ihrem Hospitality Rider?
Du, die war ganz entspannt, die war total nice und natürlich und bodenständig. Die hat uns auch alle, wir waren so eine Riesengruppe an Sängern und Sängerinnen. Und dann hat sie uns alle zu sich danach noch in die Garderobe geholt und so. Also das hätte sie ja gar nicht machen müssen. Ihre Kinder waren da. Also sie hat ihre ganze Family so mit auf Tournee. Und es ist alles so eine Big Family und die ist total entspannt, total freundlich, total süß, höflich. Die hat eine Aura, unfassbar, unfassbar schön einfach dieser Mensch von innen und außen. Und die hat gesungen, auch die Garderobe von ihr, ich meine, das ist kein großer Glamour. So, da standen ein paar Duftkerzen rum und das war's. Ne? Also es ist so, wie es halt ist, Backstage irgendwo in diesen Hallen. Ja, das war ganz toll. Und was aber auch ganz toll war, was eine sehr tolle Erfahrung war, ich war so anderthalb Jahre in so einem A Cappella-Quartett. Und das war auch ganz toll, muss ich sagen. Also da habe ich sehr, 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 sehr viel auch nochmal über mich gelernt als Sängerin. Also gerade so, was so das ganze Feintuning nochmal betrifft und dieses wirklich Zusammenmatchen und zusammen. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung und auch künstlerisch sehr anspruchsvoll, also ein sehr, sehr breit gestreutes Programm, also von Insomnia, also irgendwie so ein Techno-Song a cappella singen, bis zu irgendwie einem Gedicht als Stück vertonen.
Crazy.
Wir haben 3 Monate oder 4 Monate geprobt. Also, und das ist ohne Tanzen oder so, es ist nur Singen.
Crazy, bei den Mädels war das.
Genau. Hey,
A Cappella ist anders, ganz krass anders einfach. Immer,
ja. Es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ganz, ganz toll. Das war ja auch jetzt schon vor dem No Angels Comeback, weil ich war wirklich ein paar Jahre so richtig abgeturnt und hatte so einen Upturn und dachte mir, nee, Schluss. Und ich habe keinen Bock mehr auf diese Branche und ich habe keinen Bock mehr zu singen. Und ich war irgendwie so durch, ja. Und das ist dann, ja. Das hat dann irgendwie so 5, 6 Jahre gebraucht. Und da war ich auch echt gut beschäftigt in diesen Jahren. Und dann kam das so wieder. So, und dann kam das wieder, dieses, oh mein Gott, ja natürlich, das bin ich so. Und wie schön das ist. Und jetzt bin ich auch wieder voll. Ich bin im Songs schreiben, ich treffe mich mit Musikern, ich gehe in Studios. Und bin so dankbar einfach nur, dass ich, also diese ganzen Ups und Downs und diese ganzen Extreme und das, aber das ist halt eigentlich immer so ein Riesenteil in meinem Leben gewesen, die Musik. Und Und diese 5 Jahre, wo ich keine Musik gemacht habe aktiv, das waren wirklich die traurigsten Jahre so in meinem Leben. So. Und ich bin so froh, dass das vorbei ist und ja, jetzt einfach wieder die Musik so im Fokus ist. Ja.
This is giving me gospel vibes already. Also alleine, was du gerade erzählt hast. Ich muss kurz dazu sagen, ich bin heute Morgen sehr übermüdet, musste ich zur Werkstatt fahren und habe Kirk Franklin, My Life is in Your Hands.
Ich liebe Kirk Franklin, oh mein Gott.
Ich auch übertrieben. Beziehungsweise Kirk Franklin ist halt einfach ein Interpret, ein unfassbar guter Pianist und halt jemand, der mit dem Gospelchor auftritt und den Gospelchor, wie sagt man das eigentlich, so wie anschaut.
Er leitet den Chor leitet. Und schreibt ja. Die Songs, also er ist so quasi wie so der Dirigent, ne? Also er ist auch so dieser Preacher, also er macht so er ist der Preacher, ja.
Und dann habe ich mir das angehört und das ist halt funny, weißt du, so, ich bin halt nicht Christian und so. Und dann sagt er, Jesus Christ, my Lord, my life is in your hands. Und ich fange halt übelst an zu heulen, heute Morgen auf dem Weg zur Werkstatt.
Ja, Mann, ich weiß voll, was du meinst. Ich bin ja auch kein Christ, so, ne? Aber das ist einfach diese Musik, die catcht einen so krass, weil es ist dieser Spirit und es ist dieser Trost und diese Hoffnung und diese Kraft und diese Spiritualität und das ist einfach so eine Gewalt, ja. Das ist der Wahnsinn.
Unglaublich.
Können wir das nicht auf die Playlist packen?
Nadja, was ist dein Favorite Song von Kirk Franklin?
Do You Wanna Be Happy?
Ich nehme He Reigns, Awesome God.
Alright. Hast du noch so einen Song, den du auf die Playlist packen möchtest? Kann alles sein.
Ich finde halt FKA Twigs ganz abgefahren. Ich finde, es ist eine abgefahrene Künstlerin und erreicht jedes Mal der Song dieses Two Weeks, weil der einfach so, der ist so minimalistisch, aber irgendwie so geil. Ich lieb den.
Dann lass den doch auch noch auf die Playlist packen.
Ja, super.
Und wenn wir schon dabei sind, dann nehme ich einen Song, beziehungsweise den neuen Song von Seth Deliza, die ich einfach auch nach wie vor als eine der krassesten Künstlerinnen, die ich kenne.
Ach, kenne ich gar nicht.
Zu meinen Lebzeiten, ja. Ich empfinde sie als krasseste Künstlerin und sie hat einen neuen Song, der heißt The Great Hope Design. Den möchte ich draufpacken und ich war gestern bei so einer kleinen kalten Weihnachtsfeier oder so einer Videopremiere von Casper und Haiti. Die haben eine neue Single draußen. Der Song heißt Mieses Leben / Wolken mit Haiti und das ist so eine schöne Hook. Haiti singt da so nahbar und so ohne Autotune und es ist so zerbrechlich.
Aha,
und
okay.
Ich finde den Song ganz toll. Das ist ein ganz tolles Video.
Meinst du, da ist kein Autotune drauf?
Ja, vielleicht ganz wenig, aber nicht so übertrieben, wie sie es sonst auf ihren ganzen Trap-Bangern
hat. Stimmt, ja, du hast recht.
Also nicht so Lil Wayne-mäßig.
Ja.
Wenn wir schon bei Releases sind, dann würde ich gern von Audio 88, Yesin und Talky Talk Sandwich draufpacken. Den habe ich nämlich auch heute Morgen gehört und den finde ich einfach so geil. Das ist einfach so, ich liebe diesen miesen Zynismus, mit dem Audio 88 direkt am Anfang reinkommt, indem er über 5 Ghostwriter lästert und jeder, der irgendwie im Rap-Game ist, weiß genau, über wen er spricht und das ist so geil. Ich liebe dieses Böse. Liebe das. Kommt auch mit drauf auf die Playlist. Wir müssen, ganz wichtig, euren jeweiligen Lieblingssongs von den No Angels auf die Playlist packen.
Oh, right.
Also ich finde nach wie vor immer noch, wir haben total viele Songs mit einer super schönen Aussage und lebensbejahend und sowas, ne? Aber nichtsdestotrotz komme ich immer wieder auf den einen Song zurück und das ist I Don't Wanna Talk About It. Und der ist auf dem Destiny-Album drauf. Und es ist so wirklich so dieses so, und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und jetzt will ich nicht drüber reden und jetzt lass mich und jetzt, ich bin ich und du bist jetzt mal still. So.
Geil.
Der ist so ein bisschen, ja, eigentlich, also nicht desperate, aber das ist so dieses jetzt, ich mache jetzt einen Punkt und ich ziehe hier jetzt die Schlusslinie und ich stehe meine eigene Frau und jetzt ist gut.
Wie schön.
Also ich mag den Song sehr gerne.
Wie ist es bei dir, Nadja?
Oh, es gibt so viele, die ich mega finde, aber ich habe jetzt Bock auf One Life. Ich feiere den
der
Song.
Der ist einfach geil.
Stimmt. Und das ist auch, den haben wir auch zusammengeschrieben mit dem Produzenten und das war, weiß ich noch ganz genau, also das kommt so aus dem tiefsten Herzen und deswegen One Life.
Ja, wie geil ist das, wenn man die eigene Musik feiern kann? Das ist ein richtiges Live-Goal einfach. Ey Leute, wir packen jetzt unser wunderbar legendäres Freundinnenbuch aus, denn ihr werdet jetzt verewigt.
Unser großes Freundebuch.
Nadja, wie würdest du gerne heißen?
Mona.
Lol.
Ich finde Mona irgendwie voll schön, ich weiß nicht. Ich finde Mona ist ein toller Name. Also Mona oder Mina, eins von beiden.
Oh, Mina wird gut zu dir passen.
Ja, ne? Ich bin voll die Mina.
Und du?
Ey, ich habe keine Ahnung. Ich finde, ich fand meinen Namen schon immer irgendwie doof. So.
Oh
und ja, aber nur, weil ich aus Hessen komme und die einfach meinen Namen nicht aussprechen können. Das ist immer, ey, Jessica. So, ne?
Und du hast nie einen alternativen Namen gehabt, den du lieber gehabt hättest?
Nee, ich war dann immer die Jessie. Die Jessie, komm mal her. Und also wenn man den wirklich richtig ausspricht, ist es ja Jessica. Und das ist dann schon wieder schöner.
Ja, total.
Aber das ist wahrscheinlich in Leipzig nicht besser geworden, oder? Mit der Aussprache.
Ja, aber die sagen alle Jess und es geht schon. Also Jess ist, das passt.
Euer Sternzeichen?
Stier.
Wassermann.
Lieblingsessen?
Ich mag am liebsten vietnamesisches Essen. Also so veganes vietnamesisches Essen. Love it.
Mm. Warum bist du vegan geworden?
Ich habe die Doku Earthlingen gesehen und dann ist mir der Appetit vergangen. Ja.
Mhm. Das ist doch so geil, wenn du eine Doku machst und dann veränderst du am Ende das Leben mehrerer Menschen einfach für immer. Wie krass ist das? Ja. Was für ein Impact. Hm.
Ja, es ist auf jeden Fall so. Es ist aber auch schwierig manchmal, also weil mich hat das emotional so aufgewühlt alles und dass man dann auch immer irgendwie wieder so durchatmet und ruhig bleibt, auch wenn der Großteil der Menschen halt irgendwie das noch nicht so sieht mit dieser Massentierhaltung oder es halt einfach noch so billigend in Kauf nimmt und wegsieht. Ja, ja. Da immer wieder durchzuatmen und cool zu bleiben, ist auch nicht so easy manchmal. Ja.
Das stimmt. Also ich mag so Thai-Italienisch und so auch super gerne. Aber was, wenn ich jetzt danach gehe, was ich am meisten zu Hause koche, dann ist es Risotto.
Mhm. Geil. Ja. Was für Risotto?
Also Risotto in verschiedenen Ausfertigungen. Also ich mag aber auch sehr gerne so Pilzrisotto. Und geil. Da können sich meine Tochter und mich und ich reinsetzen. Und ich bin zwar nicht, also ich bin nicht vegan, Vegetarier, eigentlich eher Pesketarier, weil ich manchmal noch Fisch und sowas esse. Mhm. Und dann kommt dann vielleicht dann nochmal so ein Lachs oder so mit dazu.
Was ist euer jeweiliger Lieblingsort?
In der Sonne am Meer. Da will ich sein. Nein. Aber ich habe auch hier in Berlin so meine zwei Lieblingsorte. Und es ist einmal hier draußen mein Sportplatz, wo ich immer hingehe bei schönem Wetter. Und dann bin ich super gerne am Grunewaldsee spazieren, also wenn auch bei nicht so schönem Wetter. Das sind so hier in Berlin meine Lieblingsplätze. Ansonsten, wenn ich wirklich die Wahl habe, dann bitte Sonne und Strand und gutes Wetter.
Rom, ja. Das ist meine City. Ich war da jetzt schon zweimal. Dass ich komme da an und habe das Gefühl, meine Seele ist da zu Hause. Also das ist ganz, wow. Das ist total wirklich weird. Ich hatte das noch nirgendwo auf der Welt und wir sind ja schon ein bisschen oft rumgekommen, aber ich komme da rein und stehe dann da und bin so exhale.
Krass, da denkt man sich wirklich, okay, das muss doch irgendwie aus einem vorigen Leben
sein, was irgendwie
man
so, ne?
Gelebt hat. Und dann,
absolut.
Das, ich kenne das aber, dass man auf einmal irgendwo ist und sich denkt, wow, ich fühle mich hier einfach nur zu Hause. Okay, ich würde gern aufhören mit.
Mit dem Dampfen. Also ich habe ja jetzt schon aufgehört mit Alkohol und allem anderen und Zigaretten und bin jetzt auf so E-Zigarette umgestiegen, also dieses Liquid-Dampfen und bin auch happy damit. Es ist wirklich tausendmal besser für mich als Zigarettenrauchen, aber langfristig soll das auch weg. Damit möchte ich aufhören, ja.
Und du, Jess?
Nö.
Es gibt nichts, womit du gern aufhören würdest? Nö. Wow, du bist die Erste, die das sagt. Es gibt, wow.
Ja, also ja, ich wüsste jetzt nicht, also ich meine, klar, ich könnte jetzt natürlich sagen, aufhören irgendwie Wein oder Alkohol zu trinken, aber ich trinke gern mal einen Wein und wenn ich in Gesellschaft bin, rauche ich auch gern mal eine Zigarette so. Also ich bin jetzt kein Raucher, ich habe das nicht zu Hause oder irgendwie, aber wenn ich auf einem Festival bin oder irgendwie sowas, dann rauche ich halt auch gern mal eine. Ich wäre gern etwas ordentlicher, das könnte man vielleicht sagen. Ja, ich würde gerne aufhören mit der Unordentlichkeit. Aber das, da hat man direkt das Gefühl, dass man irgendwie ein Messi ist. Und so ist es halt auch nicht. Also es ist so nicht so eigentlich, nö.
Nice. She's good. She's doing good. Ja.
Ich bin dankbar für...
Alles, was in meinem Leben bisher passiert ist, alles Gute und auch alles Schlechte.
Ja, ich bin auch dankbar für mein Leben.
Das beste Tier der Welt.
Ich habe gerade so eine Katze bei dir auf dem Schoß gesehen.
Ja, also ich hab drei Katzen.
Mega.
Die sind super, aber für mich ist das beste Tier der Welt immer noch ein Pferd. Ja. Oder ein Elefant. Also Pferde und Elefanten, ne? Ich war mit meiner Tochter in Thailand 2019 und da waren wir in so einem Altersheim für Elefanten. Und,
oh nein.
Und da durften wir die waschen. Und das war total toll. Also die musstest du erstmal so einreiben mit Schlamm. Und wenn du nicht irgendwie richtig geschrubbt hast, dann hat dich die Elefantendame mit dem Wasser, mit dem ganzen Schlamm, hat die dich abgespritzt. So. Da hatte man hier, mach da mal richtig und sowas, ne? Und dann sind wir mit denen in so eine große Lagune und dann werden die auch nochmal richtig sauer gemacht. Und das ist einfach irgendwie, das ist so krass, weil die so groß sind und so tolle Augen haben. Also es geht viel über die Augen bei mir. Und Elefanten und Pferde, Giraffen, die haben alle tolle Augen.
Kühe auch. Ist nicht auch ein Elefant auf unserem... Josi, guck doch mal, zeig doch mal die Rückseite von unserem Freundinnenbuch. Da ist doch ein kleiner Eli drauf. Ja, das war mein Wunsch.
Na, gucke.
Ja, der muss auch gewaschen werden.
Das stimmt. Nadja, was ist dein Lieblingstier?
Ach, ich liebe alle Tiere. Ich kann das gar nicht sagen, was mein Lieblingstier ist. Außer jetzt so, bitte, also so ein paar sollen mir fernbleiben, aber ich find alle Tiere einfach so krass schön und faszinierend. Also.
Fühle ich auf jeden Fall zu 100%. In 5 Jahren bin ich.
In 5 Jahren? Es tut sich in meinem Alter nicht mehr so viel. Ja, also es ist ja so. Also ich meine, guck mal, wenn du 25 bist, dann ist es irgendwie alles noch, dann bist du mitten noch so im Drive und da hat sich noch nicht so wirklich gesettelt. Du willst irgendwo hin und hast irgendwie Pläne und ich bin so, guck mal, ich werde im Februar, wie alt werde ich denn? Ich werde 45 und bin dann so, ja gut, in 5 Jahren bin ich halt 50 so.
Geil, ist auch eine stabile Antwort. Das ist halt einfach eine stabile Antwort.
Geil.
Nadja, was ist bei dir in 5 Jahren?
Ich habe gar keine Ahnung, wirklich gar keine. Also ich fühle mich noch voll im Flow und denke irgendwie, alles kann passieren oder auch nichts. Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich dann noch in Deutschland oder nicht. Vielleicht bin ich auf der Bühne, vielleicht auch nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Weil ich kann auch nie weiter planen als irgendwie so, was ist dieses Jahr? Und dann hört es bei mir irgendwie auf. Mehr kriege ich nicht hin.
Ihr habt ja auch gesagt, es ist kein Comeback.
Ja.
Was, auch um so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ne? Einfach dieses Wort ist ja auch so irgendwie, weiß ich, schon so aufgeladen. Aber ihr spielt auf jeden Fall nochmal ein krasses Konzert nächstes Jahr, habe ich gelesen.
Ja, also ich meine, Comeback impliziert so, dass man irgendwie 1 bis 2, 3, 4 Alben noch macht und dann irgendwie jetzt auf jeden Fall erstmal 5 bis 10 Jahre nochmal da ist. Und das wollten wir halt nicht. Ne? Wir haben gesagt, wir feiern Jubiläum. Und was dann am Ende, ob das dann jetzt noch irgendwie noch weitergeht oder nicht oder whatsoever, das werden wir dann sehen. Ne? Und wir wollen natürlich ganz krass feiern mit unserer Engel-Community und das machen wir auf der Wuhlheide in Berlin. Unser erstes eigenes größtes Open Air und das ist total, also das ist ganz abgefahren und wir haben jetzt angefangen zu planen, sind mit dann der Booking-Agentur, der Konzertagentur, mit dem Produktionsleiter und mit unserem Creative-Team irgendwie schon am Quatschen, was sich jeder irgendwie vorstellen kann. Jetzt muss natürlich alles in den Rahmen gepackt werden, weil unser Creative-Team ist halt schon auch so geil. Also die würden halt eine mega Las Vegas-Show am liebsten machen. Aber das ist natürlich auch nicht so wirklich möglich, ja.
Für ein Konzert.
Und dann, ja, aber also ich würde es halt auch gerne machen. Ja. Aber hey, da muss jeder von uns erstmal Lotto spielen, glaube ich. Und auch gewinnen. Und dann haben wir noch, also das wird großartig. Und dann im Herbst haben wir noch die Tour. Und dann dreimal auf Holz geklopft, dass nächstes Jahr wir die Pandemie in den Griff kriegen, ja. Und
oh mein Gott, ja. Inshallah.
Dann wir endlich die Möglichkeit haben, nicht nur wir, sondern auch irgendwie alle Künstler wieder mit der Crowd irgendwie zu feiern, ja. Also das ist ja das, warum man irgendwie auch Musiker ist und warum man auf die Bühne geht. Ne, man will ja geben und man will aber auch was zurückbekommen in irgendeiner Art und Weise. Ne? Das ist ja alles so ein Austausch.
Wir werden auf jeden Fall am Start sein.
Och, mega, geil.
Erste Reihe.
Ja, geil.
BHs werfen, it's all gonna happen.
Ja, aber die zu Lucy bitte, ja? So, die BHs.
Okay, sorry.
Ja, ey, was soll ich mit dem BH?
Ich meine, du kannst den anziehen. Was ist?
Nee, das geht doch so.
Die vorletzte Frage ist ein bisschen deeper.
Oh, das macht mir Angst.
Ach, das ist schwer. Es gibt so viele Sachen. Also ich glaube, was ich beängstigend finde, ist, dass generell die Menschheit so, dass man die nicht wirklich einschätzen kann. So. Ich glaube, den einzelne Personen schon. Aber sobald es irgendwie in so eine Masse geht und dann hast du irgendwie das Gefühl, je mehr Leute das werden, umso dümmer werden die. So, die Masse, und die sind so unkontrollierbar. So.
Das ist crazy, weil man sagt ja eigentlich so die Weisheit der vielen, ne? Dass eine Masse auch extrem intelligent sein kann.
Ja, aber wie wir ja irgendwie jetzt in den letzten 2 Jahren mitbekommen haben, ist es ja anscheinend nicht so. Es gibt ja viele, die einfach komplett durchdrehen und sich dann mit irgendwelchen Spinnereien anstecken. Und dann, also wie, aber, naja, wenn du irgendwelche Vampirfilme oder sowas siehst, dann ist dann da der wütende Mob. Und das sind halt so, das ist immer so, es gibt so eine dumme Masse. Es gibt natürlich auch sehr, sehr intelligente Menschen, aber es ist so, es gibt so eine, irgendwie hat man manchmal das Gefühl, vielleicht hat das auch, nee, man kann auch gar nicht sagen, dass das was mit dem Bildungsgrad zu tun hat, weil es gibt ganz, ganz viele, die irgendwie völlig irrgeleitet sind und die haben einen sehr guten Bildungsgrad, ja. Also es ist ganz seltsam. Das macht mir Angst, so.
Das hat tatsächlich gar nichts mit der, also sagst du schon ganz richtig, also mit dem Bildungsgrad zu tun, sondern einfach auch gar nicht unbedingt so eine Irrleitung oder das ist so ein Maß an, wie viel kognitive Dissonanz halte ich aus, bis ich mir irgendwelche Alternativen ausdenken muss.
Vielleicht,
ja. Und das ist voll spannend, weil das, was du sagst, erinnert mich an ein Buch, das heißt Psychologie der Massen. In diesem Buch steht halt drin, dass die Masse, sobald etwas Schlimmes passiert, auf dumme Ideen kommt und halt einfach unsolidarisch wird.
Ja.
Und eine problematische Dynamik entwickelt. Und dieses Buch hat unter anderem meines Wissens nach Hitler gelesen, also das wurde 1895 veröffentlicht, und Hitler hat das gelesen, um seine Strategien auch zu verteidigen und zu sagen, so und so greife ich an.
Kann ich mir komplett vorstellen.
Und es gibt aber sehr viele Studien dazu und eben auch Studien, die während des Zweiten Weltkrieges und danach durchgeführt wurden, in denen diese ganzen Theorien widerlegt wurden und der Mensch eben doch gar nicht, auch nicht in der Masse, so panisch wird und so unsolidarisch wird, wie eigentlich gedacht wie es eigentlich gedacht war. Und dem entgegen steht ein ganz wunderbares Buch, was ich allen nur empfehlen möchte, und das ist das Buch Im Grunde gut. Und da werden all diese Phänomene und warum wir eigentlich dazu gebracht werden, auch zu glauben, dass wir als Masse nicht funktionieren, aufklamüsert. Auch ein bisschen so im Hinblick auf, wie bringt das eigentlich dem Kapitalismus etwas, dass wir immer glauben, dass wenn wir nicht geleitet werden, wir als Masse in der Panik und in der Barbarei und Co. ausbrechen würden. Wirklich phänomenales Buch, kann ich nur empfehlen.
Ach, krass.
Aber ich finde es so spannend, dass du das gerade gesagt hast. Also wirklich großartig.
Ich glaube, dass die Masse, von der wir sprechen, nicht so groß ist, aber dass sie besonders laut sind von Leuten, die fehlgeleitet sind oder...
Oft, ja.
Nadja, das macht mir Angst.
Was macht mir Angst? Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte immer so cool sein und sagen, ja, ich habe ja nicht so viel Angst. Also ich glaube, ich habe schon viele Ängste. Aber so das, was mich zurzeit besonders beschäftigt, ist Bewusstsein beziehungsweise das Unbewusstsein. Und ich bin so schon immer voll der krass verträumte Mensch gewesen und verbringe viel Zeit in meinem Kopf. Und je bewusster ich werde, desto mehr merke ich, dass mir das eigentlich Angst macht, so. Und dass ich eigentlich, wenn ich jetzt merke, dass ich wieder zu lange in meinem Kopf bin, dass ich dann sofort versuche, wieder irgendwie mich im Hier und Jetzt zu verbinden. Und das sind eigentlich so Sachen, die ich manchmal ein bisschen beängstigend finde. So diese Vorstellung, da abzudriften oder so. Oder dass man sein Leben so in dieser Unbewusstheit verbringt.
Weißt du, was du meinst? Ja, das ist schon was. Das ist schon was Angsteinflößendes.
Ja, und ich glaube, dass sehr viele Menschen auch so leben. Dass schon sehr, sehr viele Menschen so leben, dass sie sehr die meiste Zeit eigentlich in ihrem Kopf sind. Also, oder irgendwo in der Vergangenheit oder irgendwo in der Zukunft. Und dieses sich verbinden mit dem Hier und Jetzt, das versuche ich immer mehr und mehr zu trainieren und da dran zu bleiben.
Mega schön. Ich würde gerne wissen, das ist nämlich ein Teil des Freundinnenbuchs, das immer offen ist, wo wir was Spontanes reinmachen könnten. Und ich würde gerne von dir, Jess, wissen, was wünschst du Nadja für die Zukunft? Und von dir, Nadja, was wünschst du Jess für die Zukunft?
Ich wünsche Nadja für die Zukunft, dass sie auf jeden Fall zufrieden und glücklich ist. Und nie vergisst, wie stark sie ist.
Dankeschön.
Aber bitteschön.
Ja. Also ich wünsche dir, Jessica, auch eigentlich alles, was ich mir selbst auch wünschen würde. Also Liebe, Glück, Gesundheit, Geld, alles, was du dir irgendwie wünschst in deinem Leben. Und ja, und dass du auch genauso dich siehst, wie ich dich sehe, als wunderschöne, krasse Knallerfrau.
Dankeschön, wow. Schatz.
Josi, ich wünsche dir auch viel Spaß.
Danke.
Bitte schön. Von Herzen.
Von Herzen, ey. Damit du es meinst. Da drin ist es.
Ihr Lieben, ich danke euch für so eine wunderschöne Sendung. Für eure viele Zeit, lange Zeit. Wir haben wirklich lange gesprochen. Wir entlassen euch. Wir feiern alle Weihnachten oder auch nicht, was auch immer ihr feiert oder nicht. Wir hoffen, ihr hattet liebe ZuhörerInnen in allererster Linie, ein wunderschönes Jahr mit uns alle zwei Wochen in euren Ohren und hoffen, ihr bleibt uns auch im nächsten Jahr noch treu. Schickt uns immer eure KünstlerInnen-Wünsche. Jessica und Nadja, tausend Dank, dass ihr da wart.
Sehr
tausend
gerne.
Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen und auch so private und schöne und traurige Geschichten mit uns geteilt habt. Wir hoffen natürlich von Herzen, dass auch ihr ein wundervolles neues Jahr habt. Und für uns alle wünsche ich mir einfach, dass diese Pandemie sich als kleine Mini-Erkältung für alle weiterentwickelt und wir alle keine Probleme mehr damit haben werden. Und dass auch keine neuen Pandemien auf uns zukommen. Das hoffe ich von Herzen.
Voll. Ich möchte nämlich zum No Angels Konzert in die Wuhlheide gehen nächstes Jahr.
Genau.
Ja,
genau.
Ja, ja.
Hey, können wir vielleicht ein Ticket verlosen?
Ach, bestimmt.
Wie müssen wir da sprechen?
Bestimmt, also da gehen wir mal, genau. Ja,
das klären wir. Leute, wir klären das für euch. Wir verlosen ein Ticket fürs No, ne, vielleicht lieber zwei. Wir klären das für euch. Was ihr dafür tun müsst, das seht ihr dann vielleicht zu Weihnachten auf unserer Instagram-Seite. Josi, hast du noch letzte Worte?
Nee, ich wünsche euch auch hier alles Gute und so, Leute. Ich weiß noch gar nicht, was man sagt. Es ist noch viel zu zeitig für so einen Weihnachtstalk irgendwie. Ist
überhaupt nicht zeitig. Wir haben den 10. Dezember, der Weihnachtsbaum steht. So, einen schönen Abend euch. Tausend Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Schöne Weihnachtszeit.
Danke euch.
Ja, danke, ciao. Ciao.
Tschüss.
Was uns am Ende der Sendung noch wichtig ist zu erwähnen, ist unsere Kategorie Was können wir tun? Und da möchten wir heute einen Verein vorstellen, der sich um Familien, aber auch Einzelpersonen und Kinder auf der Flucht kümmert und humanitäre Hilfe leistet, bis geflüchtete Menschen sichere Orte erreicht haben. Der Verein heißt Lean on Us e.V. Ihr findet natürlich alle Infos zum Verein in unserer Instagram-Story. Die leisten finanzielle Hilfe, sammeln Lebensmittel, Kleidung, Medizin, kümmern sich um Anwälte, Heizgeräte und sind aber auch eine mentale Unterstützung für Menschen, die gerade auf der Flucht sind. Und sind natürlich im persönlichen Austausch mit den Menschen dort, um Perspektiven aufzuzeigen. Und die benötigen auch unsere Hilfe, damit sie den Menschen helfen können, die gerade auf der Flucht sind. Und deshalb könnt ihr da jetzt vorbeischauen und vielleicht auch was spenden, wenn ihr habt und möchtet.
Und ansonsten danke, dass ihr uns dabei auch supportet und wir wünschen euch noch eine schöne Weihnachtszeit.
Hi, wir sind Lean on Us. 6 Frauen aus Deutschland, die sich unbürokratisch und ehrenamtlich für geflüchtete Menschen in Griechenland und Deutschland stark machen. Und wir haben jetzt unseren eigenen Verein gegründet, da die Not der Menschen sowohl in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln als auch in Athen und Thessaloniki immer noch existenziell ist. Nach wie vor fehlt es an allem und die Menschen brauchen uns und euch. Mit ihren ganz individuellen Bedürfnissen. Und genau da setzen wir an. Wir sind feste Bezugspersonen, rund um die Uhr, online und vor Ort, Wochen, Monate und Jahre lang. Wir bieten eine breit gefächerte Begleitung und Beratung an. Von der Finanzierung von Anwaltsterminen, der Organisation von Arztbesuchen, der Suche nach passenden Unterkünften, liebevoll gepackten Paketen bis hin zu der Bereitstellung von Spendengeldern für die grundlegenden Bedürfnisse. Wir schauen hin und wir geben den Menschen das Gefühl, nicht alleine zu sein. Um unsere Arbeit auszubauen und fortzuführen, brauchen wir jetzt euch. Bitte spendet. Jeder Euro hilft uns. Alle Infos unter www.leanonus.de. Danke.